Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Es geht weiter. Meine Aussage, diese Flüchtlingskatastrophe ist erstmal Ausdruck von ziemlich viel Zerstörung. Und der erste Schwerpunkt hat jetzt auf der Betrachtung der Fluchtursachen in den Herkunftsländern gelegt. Und ich hatte schon einen Ausblick gegeben über sogenannte Transitländer oder Anrainerstaaten und die Lage der Staaten in der EU, die bisher die Flüchtlingsabwehr so erfolgreich, aber auch so tödlich organisiert haben. Zu denen jetzt nur ganz kurz. Die Anrainerstaaten der von mir erwähnten Kriege, vor allem im Nahen Osten, also insbesondere Iran, Jordanien, Libanon, tragen bisher die Hauptlast der menschlichen Folgekosten. Zusammen mit Türkei, Pakistan, Äthiopien nehmen sie etwa 46% aller Flüchtenden weltweit auf. 86% aller Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, werden in sogenannten Entwicklungsländern verstaut. Für die aktuelle Flüchtlingskrise von besonderer Bedeutung, Libanon, Jordanien haben angesichts ihrer eigenen ökonomischen Ruinierung, insbesondere seit der Weltwirtschaftskrise und in der Folge des Syrienkriegs, sind sie immer weniger dazu in der Lage, die Flüchtlinge und die Flüchtlingslager, die es auf ihrem Hoheitsgebiet gibt, die Flüchtlinge überhaupt zu ernähren, überhaupt für weitere Unterbringung zu sorgen, geschweige denn Kindern minimalen Schulunterricht zu gewährleisten oder hygienische Voraussetzungen zum Leben zu stiften. Insofern diese Länder selber immer weiter selber ruiniert werden und ruiniert sind, sehen sich die Flüchtenden dazu gezwungen, weiterzuziehen, also nicht da, wo sie eigentlich bleiben sollen, und vergrößern damit zunächst mal die Masse der Menschen, die sich auf den Weg nach Europa machen, aber dabei vor allen Dingen erstmal in der Türkei landen. Und zur Türkei wollte ich deswegen ein paar besondere Sätze sagen. Über 2 Millionen Flüchtlinge aus Irak, Afghanistan und ganz besonders aus Syrien leben am Rande der Städte oder in Lagern der Türkei. Von dort aus werden einerseits Kämpfer rekrutiert für Armeen, die die Türkei oder die USA in ihrem Interesse zur Unterstützung oder zur Verbesserung des Kräfteverhältnisses ihrer Interessen in Syrien nutzen möchten. Vor allem aber sorgt die Türkei dafür, dass die Vertriebenen, die Millionen Vertriebenen aus Irak, Syrien, wie es die Kanzlerin gesagt hat, heimatnah untergebracht werden und nicht weiter nach Westen fliehen. Um diese Funktion der Türkei sicherzustellen, sozusagen als Flüchtlingsaufbewahrungsland, hat die EU bereits im Frühjahr 2014 ein Abkommen mit der Türkei geschlossen, in denen türkischen Bürgern Visafreiheit und türkischen Unternehmern erleichterter Zugang in den europäischen Binnenmarkt angeboten wurde, wenn die Türkei im Gegenzug dafür sorgt, dass die Flüchtenden an ihrer Weiterreise gehindert werden. Man kann es auch drastischer sagen, dass die Flüchtenden in der Türkei eingesperrt oder interniert werden. Allerdings ist es trotz dieses Abkommens von beiden Seiten nie so richtig zum Vollzug gekommen. Und das hat seinen wesentlichen Grund auch im Syrienkrieg, in dem die Europäische Union und die NATO einerseits und die Türkei andererseits zunehmend unterschiedliche Strategien haben. Und das bezieht sich insbesondere auf die Ausrüstung und Instrumentalisierung der Kurden in Nordsyrien, die einerseits als Mittel zur Bekämpfung des IS von den USA durchaus unterstützt und anerkannt werden. Andererseits, und das vor allen Dingen vom Standpunkt der Türkei, wegen der Möglichkeit, dass sich die kurdische Minderheit in der Türkei endlich staatlich selbstständig macht oder zumindest andere Autonomierechte erkämpft, aufs Schärfste bekämpft wird. Die Kurden sind also ein Streitfall zwischen diesen Staaten geworden im Hinblick auf ihre Einflussnahme und Instrumentalisierung der örtlichen Bevölkerung für ihre eigenen Vormachtinteressen in der Region. Und infolge der zunehmenden Kritik aus der EU und Brüssel an der Kurdenpolitik der Türkei, insbesondere nach dem Anschlag von Suruç und der damit verbundenen Zwei-Fronten-Kriegs der Türkei, einerseits angeblich gegen den IS oder auch tatsächlich, andererseits aber gegen die Kurden, formell gegen die PKK, aber auch gegen andere Gruppierungen und Parteien, hat die Türkei zunehmend die mit der Europäischen Union verabredete Funktion der Zurückhaltung der Flüchtenden aufgegeben und sie über die Ägäis weiterreisen lassen nach Griechenland. Gewissermaßen als diplomatische Grußbotschaft oder als diplomatisches Druckmittel: Wenn ihr nicht unsere Außenpolitik und unsere Syrienpolitik teilt, dann übernehmen wir auch nicht mehr für euch die Funktion der Aufbewahrung der Flüchtenden in der Türkei. Dann habt ihr die selbst an der Backe. Und schon mal als Vorgriff: Vor diesem Hintergrund kommt im Jahr 2015 bis jetzt die EU und ganz besonders die Bundesrepublik, die Kanzlerin Merkel, auf die Idee, genau diese wechselseitige Vertragsbedingung wieder zu erneuern. Und jetzt, dazu sage ich gleich noch. Zunächst mal jedenfalls, die Türkei lässt die Flüchtenden, die ohnehin eigentlich weiter wollen, nicht in der Türkei bleiben wollen, sondern nach Westeuropa, lässt sie zunehmend weiter reisen. Und so kommen diese Menschen in Griechenland vornehmlich auf den in griechischen Inseln in der Ägäis an. Deswegen jetzt noch ein paar Worte zu Griechenland. Gemäß der Dublin-Verordnung hat Athen eigentlich die Aufgabe, jeden Flüchtling, der es erstmal schafft, lebend das Hoheitsgebiet der Europäischen Union zu erreichen, erstens zu registrieren, zweitens, wo das gegeben erscheint oder nötig erscheint, ein Asylverfahren durchzuführen, um ihn dann entweder abzuschieben oder, sofern er anerkannt wird oder anerkannt werden muss, dies dann eben auch zu praktizieren. Allerdings, das ist jetzt interessant für Griechenland, hat die ökonomische Konkurrenz innerhalb des europäischen Binnenmarktes grenzüberschreitendes Wachstum zum Nutzen der einen und zum Schaden der anderen, beziehungsweise hat Deutschland als größter Nutznießer des europäischen Binnenmarktes viele süd- und südosteuropäische Länder weitgehend erfolgreich ökonomisch kaputt konkurriert. In der Folge der Euro-Krise und der Brüsseler Sparvorgaben zur Rettung der Gemeinschaftswährung sind einige dieser Staaten entweder nicht mehr fähig oder nicht mehr willens, die Flüchtenden, die immer massenhafter bei ihnen anlanden, im Sinne der von Deutschland gewünschten Dublin-Regelungen zu verwalten. Und das trifft ganz besonders auf Griechenland zu. Nachdem die neu gewählte Syriza-Regierung bereits im Frühsommer 2015 erfolglos versucht hatte, gegen den Willen Deutschlands eine Neuverhandlung der Sparvorgaben zu erreichen, hat sie die Registrierung von Flüchtenden weitgehend eingestellt und lässt diese ziehen. Den Sparvorgaben musste man sich unterwerfen, zwecks Verbleib im Euroraum. Was aber als sozusagen Berliner Diktat in der Europolitik zieht, zieht in der Flüchtlingsfrage noch lange nicht. Und hier ist die griechische Regierung zunehmend dazu übergegangen, die Registrierung auszusetzen, mehr noch, die Flüchtenden, die ohnehin eigentlich in Griechenland bleiben wollen, weiterziehen zu lassen. Und damit wird ein Dominoeffekt auf der so langsam entstehenden Balkanroute Bulgarien, Mazedonien, Serbien, Ungarn, Österreich in Gang gesetzt. Und die betroffenen Staaten handeln jeweils ziemlich ähnlich. Zur Veranschaulichung und Vertiefung will ich nochmal ein Land kurz nur berühren. Italien. Für Italien gilt bereits seit 2012, also nach der Zerstörung des libyschen Staates unter Gaddafi, dass immer mehr Flüchtende übers Mittelmeer kommen und vor allen Dingen auf die vorgelagerte Insel Lampedusa. Und nach der sogenannten Flüchtlingskatastrophe von Lampedusa, die meisten zwar nicht überlebt haben, aber dann doch noch einigermaßen viele dennoch überlebt haben, hat die italienische Regierung versucht, eine Neuverhandlung der Lasten der Dublin-Verordnung durchzusetzen in Brüssel. Nach dem Muster, wenn wir schon für die gesamte Europäische Union und insbesondere für Deutschland die Flüchtenden fernhalten nach der Dublin-Verordnung und dafür die Kosten zu tragen haben, dann verlangen wir, dass die Bundesregierung sich an diesen Kosten zunehmend beteiligt und auch bereit ist, einen Teil der überlebenden Flüchtenden, die wir nicht mehr abschieben können, bei sich aufzunehmen. Mit dieser Forderung ist die italienische Regierung 2013 nicht durchgekommen. Und sie ist damals vielleicht noch in ganz kleinem Maß, aber da wird vielleicht deutlich, was überhaupt die Rolle der Flüchtenden da ist, zu einer Politik übergegangen, dass sie einigen 200, 300 Flüchtenden die Weiterreise mit Papieren aus Italien bis nach Deutschland gestattet hat. Mehr noch, sie hat sie ausgestattet mit Bahnfahrkarten bis nach Hamburg. Und so kam das damals heiß diskutierte Thema Lampedusa in Hamburg in die Welt. Und dieses Lampedusa in Hamburg war von der italienischen Seite aus auch eine Art diplomatische Grußbotschaft in menschlicher Form. Nämlich, wenn ihr uns weiter zu einer solchen Politik nötigt, wo wir die Kosten zu tragen haben, dann sehen wir nicht mehr ein, uns in diesem Sinne Berliner Vorgaben unterzuordnen. Und dann habt ihr die Unerwünschten an der Backe. Aufgrund einer solchen Politik, das ist gewissermaßen ihre Ironie, nämlich eines innereuropäischen Machtkampfes, der an den Flüchtenden vollzogen wird, kommen die Flüchtenden selbst ihrem Ziel, nämlich der Bundesrepublik Deutschland, immer näher. Zwischenfazit oder Zwischenschlussfolgerung, gegen die, ich habe es mal eingangs so zitiert, seit einem halben Jahr sagt die Bundesregierung, sie ist mit einer Flüchtlingskrise konfrontiert und mit einem Flüchtlingsstrom konfrontiert. Jetzt, je nachdem, wie die Metaphorik ausfällt, sind wir überschwemmt, der uns kommt einfach so daher. Eine Schlussfolgerung aus dem bisher Gesagten, die Bundesrepublik Deutschland ist nicht einfach mit Flüchtenden konfrontiert, mit deren Zustandekommen sie nichts zu tun hat. Die Flüchtenden sind vielmehr das Produkt der ökonomischen und politischen Interessen der erfolgreichen Staaten, nicht zuletzt der Bundesrepublik, und sie werden zum Mittel in den zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen. Das ist ihre Rolle. Sie werden selber Instrument zwischenstaatlicher Machtkämpfe. Damit komme ich zur nächsten angekündigten Frage, die ich heute beantworten möchte, nämlich warum hat die Bundesrepublik Deutschland eigentlich im Spätsommer 2015 ihren flüchtlingspolitischen Standpunkt so geändert? Deutschland ist durch die von mir bisher beschriebene Entwicklung in bisher ungekannter Zahl mit Flüchtenden konfrontiert, die über Ungarn und Österreich die deutsche Grenze erreichen. Zum allgemeinen Erstaunen ihrer Bürger verzieht die Bundeskanzlerin in der Folge eine beachtliche Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik und nimmt seit Ende August 2015 die unbeliebten Elendsgestalten, die sie bisher an den EU-Außengrenzen verbannen wollte, auf. Weder schließt sie ihre Grenzen zum Schengen-Raum, noch besteht sie kompromisslos auf die Einhaltung der Dublin-Verordnung und schon gleich setzt sie ihre Macht nicht dafür ein, was sie durchaus auch könnte, die Flüchtenden aus Irak und Syrien wieder per Abschiebung gewaltsam in ihre Heimat zu bringen. An die Stelle der bisherigen Abschottungspolitik setzt sie nun eine humanitäre Aufnahmephase und ruft ihre Bürgerinnen gleichsam zu einer Willkommenskultur auf. Auch wenn es die meisten Bundesbürger kaum fassen können, weil sie entweder als nationalistische Patrioten von der ungeahnten Güte ihres Vaterlandes geradezu Volksverrat wittern, oder aber weil sie als Humanisten diese ungeahnte Güte geradezu rührt. Meines Erachtens, das soll jetzt die zentrale Aussage sein, die Regierenden verfolgen mit ihrer flüchtlingspolitischen Wende handfestere staatsmaterialistische Zwecke und bleiben dabei der allgemeinen Staatsversorgung der Bundesrepublik ganz treu. Denn ihren Ausgangspunkt nimmt die flüchtlingspolitische Wende in der staatlichen Feststellung, dass die Fortsetzung der bisherigen Verfahrensweise mit illegal Eingereisten immer weniger funktioniert. In diesem Sinne ist die bisherige Flüchtlingspolitik gescheitert, wie Angela Merkel gesagt hat. Nicht in dem Sinn, dass man am Leid der Flüchtenden Maß nimmt. Wie gesagt, das gab es auch schon vorher. Sondern, dass es nicht mehr funktioniert, das Leid so gut wie möglich an den EU-Außengrenzen zu verbannen. Die erste Möglichkeit, nämlich die Schließung der Grenzen, wie es zeitweise Ungarn und andere EU-Staaten im Übrigen mit Verweis auf die Dublin-Verordnung praktiziert haben und wie es auch in Deutschland selbsternannte Staatsschützer in Heidenau und anderswo von der Regierung fordern, kommt für die Regierung auf keinen Fall in Frage. Gilt sogar nach den Worten von Vizekanzler Gabriel als undeutsch, weil die nationale Grenzschließung nämlich gleichsam ein Ende des Schengen-Abkommens wäre und damit der europäischen Freizügigkeit von Waren, Personen und Kredit. Ist man in Berlin besorgt, dass der Rückfall in die Nationalstaatlichkeit, der Rückfall in die nationalstaatlichen Grenzen, die Bedingungen des bisherigen und künftigen Aufstiegs der Bundesrepublik Deutschlands als größter Profiteur dieses Binnenmarktes untergraben würde. In diesem ganz grundsätzlichen Sinn, und das sagt die Bundesregierung in den letzten Wochen eigentlich immer deutlicher, nachdem in der Anfangsphase der Flüchtlingskrise sozusagen der humanistische Pathos in den Vordergrund gestellt wurde, wird jetzt diese Berechnung durchaus zur Besänftigung wütender Nationalisten sozusagen in den Vordergrund gestellt, ist die Flüchtlingskrise vor allen Dingen für Deutschland eine Euro-Krise, nämlich eine Krise, die für Deutschland in Frage stellt, ob die bisherigen Bedingungen grenzüberschreitenden Wachstums, Teil 1, ne, so überhaupt noch weiter funktionieren. Aus einem ähnlich gelagerten Grund kommt auch die Abschiebung der Flüchtlinge aus Syrien und Irak in die Herkunftsländer nicht in Frage. Dies widerspräche nämlich zunächst einmal der Genfer Flüchtlingskonvention. Deswegen mal ein paar Gedanken zu dieser Genfer Flüchtlingskonvention. Erstens, dass es sie gibt, das habe ich schon einleitend gesagt, zeugt davon, dass die maßgeblichen Staaten auf dieser Welt davon ausgehen, dass ihre Weltordnung und ihre Weltgeschäftsordnung nicht nur einmalig, sondern dauerhaft Menschen um ihre Existenz bringen. Dass sie auch in aller Zukunft gedenken, Waffengänge zu führen, die immer mehr Menschen heimatlos und existenzlos machen. Nebenbemerkung, der Spruch, den Sie jetzt immer hören, von Regierenden, aber auch von der kritischen Flüchtlingsbewegung. Wir müssen uns in naher und mittlerer Zukunft auf die Zuwanderung von immer mehr Flüchtenden einstellen. Das ist eine brutale Ansage, dass hier nicht irgendwie mal was falsch gelaufen ist, sondern dass das die Ordnung, Geschäftsordnung ist, die immer mehr Menschen um ihre Existenz bringt. Sowas zu akzeptieren heißt, noch zur Nebenbemerkung, sich fraglos mit einer so eingerichteten Welt abfinden und ihren Nutznießern. Wieder zur Genfer Flüchtlingskonvention. Erstens, diese Konvention geht davon aus, dass es Flüchtende eben dauerhaft gibt. Zweitens geht sie davon aus, dass diese Menschen niemand haben will. Drittens sagt sie aber, wenn es Flüchtenden gelingt, aus ihrem Heimatland zu fliehen und in ein anderes Land zu kommen, kein Land ist zur Aufnahme verpflichtet. Aber wenn sie mal da sind, ist ein sogenannter sicherer Drittstaat dazu verpflichtet, diese Menschen bei sich leben zu lassen, Recht auf Leben zu garantieren, sofern mit ihrer Abschiebung die wesentliche Schädigung von Leib und Leben verbunden ist. Darauf haben sie sich als humanistischen Fortschritt gegenüber dem Zweiten Weltkrieg vorgearbeitet. Keiner will sie haben, keiner muss sie aufnehmen, aber wenn sie mal da sind, dann haben sie ein Recht auf nicht mehr und nicht weniger als zu leben. Keins ihrer Interessen ist anerkannt. Nicht, dass irgendwas von ihren Zielen aufgeht. Kein materieller Wunsch und sei ja auch nur, dass man irgendwie ein eigenes Zimmer hat oder so, sondern ein Recht auf Leben. Das sage ich mal absichtlich in kritischer Absicht, was eigentlich Recht auf Leben heißt. Das ist die praktizierte und nackte Abstraktion von allen Anliegen, die ein Mensch hat. Nur, dass er eben nicht nicht, wie zu Weltkrieg-2-Zeiten durch den Schornstein geht. All das ist in der Genfer Flüchtlingskonvention unterstellt, all diese Härten. Und auf dieser Basis haben sich die Staaten mit der Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention darüber verständigt, wie man mit den auch zukünftig anfallenden Kollateralschäden ihrer Weltordnung umgehen muss. Und darin hat die Genfer Flüchtlingskonvention so etwas wie einen Charakter eines Weltelendsverwaltung, müsste ich vielleicht sagen. Einer Weltelendsverwaltung, ganz in Parallele zum Sozialstaat im Innern solcher Nationalstaaten, wo man auch weiß, es wird Arbeitslose geben. Dann brauchen wir auch eine Arbeitslosenversorgung oder Versicherung. Es wird Obdachlose geben. Die kapitalistische Konkurrenz auch in den Zentren des Kapitals bringt laufend Menschen um ihre Existenz. Wenn man will, dass dieses Geschäft weitergeht, muss man sich auch um die Opfer so kümmern, dass sie nicht störend auffallen. Und was nur sozusagen im Innern des Nationalstaats gedacht wird, meines Erachtens auch kein großes Lob für die Verfasstheit dieser Staaten. Darüber verständigen sie sich auch international. Eine Verwaltung des unerwünschten Elends, das es aber nun mal gibt und das es nochmal mit den Worten der Kanzlerin auch kurz- und mittelfristig in weiterer Zukunft immer weiter geben wird. Flüchtlinge werdet ihr eben immer bei euch haben. Und an dieser Aufrechterhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention hat die Bundesrepublik deswegen ein immenses Interesse. Das erklärt sie auch zunehmend schnörkellos. Nochmal in Worten der Bundesregierung, oder letztens hat es so ähnlich der Kommissar für Flüchtlingsfragen aus Brüssel erklärt. Ein Land wie Deutschland, ein Staatenbündnis wie die Europäische Union, das am grenzüberschreitenden weltweiten Geschäft so partizipiert, die Gewinner der Globalisierung sind, die müssen eben auch für eine Regelung der unerwünschten Nebenfolgen der Globalisierung der Flüchtenden Sorge tragen. Und das will die Bundesrepublik. Mehr noch, das soll ich vielleicht noch hinzuschicken, Deutschland wendet diesen Umstand offensiv. Wenn es schon so viele Flüchtende gibt und wenn die bisherige europäische Flüchtlingspolitik nicht mehr im Interesse der Bundesrepublik funktioniert, dann muss sich die Bundesrepublik für eine weltweite Flüchtlingspolitik einsetzen, die ihren Interessen gemäß ist. Und wie das aussieht, davon handelt jetzt mein nächster Punkt, sozusagen die nicht ideologische, sondern die praktizierte Willkommenskultur. Die Aufnahme der Flüchtlinge in die Bundesrepublik und die Kalküle, die die Bundesregierung damit verfolgt. Zunächst mal geht nämlich die Bundesregierung mit gutem Beispiel voran. Sie entschließt sich angesichts dieser Lage, die Flüchtlinge sind in Ungarn, sind in Österreich, zur humanitären Aufnahme der Flüchtenden unter Inkaufnahme der Kosten hierfür. Und sie präsentiert ihre neue deutsche Willkommenskultur als alternativlose und vor allen Dingen alternativlos gute, unwidersprechliche Politik. Ziel heißt, ähnlich im Übrigen wie an der Euro-Krise, sagt es die Bundeskanzlerin, auch aus der Flüchtlingskrise stärker herauszukommen, als man reingeraten ist. Auf dieser Basis will die Bundesregierung die aus ihrer Sicht in Unordnung geratene und damit für sie schädliche Praxis der Flüchtlingsfrage und des EU-Bündnisses neu angehen. In Deutschland, innerhalb Europas und weltweit. Und dafür setzt sie einiges in Bewegung. Zunächst, was sie außenpolitisch in Bewegung setzt. Außenpolitisch leitet die Bundesregierung Folgen aus ihrer Parole, aus ihrem Problem mit den Flüchtenden ab, die ihrer Stellung als europäischer Führungs- und globaler Ordnungsmacht entsprechen. Sie verlangt von anderen Staaten in und außerhalb der Europäischen Union, dass sie sich an der Lösung des von Deutschland ausgerufenen Problems beteiligen. Und sie setzt neue Aufträge im Namen des Weltflüchtlingsproblems, das jetzt seit Sommer 2015 eben herrscht. Deutschland will erstens die gesamte EU zu neuer Einigkeit zwingen. Zunächst, um die europäische Flüchtlingspolitik wieder in geordnete Bahnen zu bringen. Dazu gehört eine gewisse Selbstkritik in der Frage, dass man die Mittelmeeranrainerstaaten bisher mit dem Problem, nochmal Zitat Merkel, zu sehr allein gelassen hat. Jetzt soll eine gemeinsame Aufnahmeregelung gelten und auch gegen das Widerstreben vor allen Dingen der östlichen Staaten soll es so etwas wie einen europäischen Verteilungsschlüssel geben. Im Prinzip als Parallele zum Königsteiner Schlüssel, das ist das Stichwort, nach dem in den einzelnen Bundesländern in der Bundesrepublik die Flüchtenden verteilt werden. Als Wiederbelebung der Dublin-Regelung sollen Hotspots in Griechenland, Italien, Bulgarien eingerichtet werden, die durch die EU finanziert und teilweise auch mit EU-Personal ausgestattet werden. Auch das folgt der Logik einerseits, diesen durch Brüsseler Spardiktate, zum Teil ruinierten, unterfinanzierten Staaten, einen Teil der finanziellen Kosten der Abwehrmaßnahmen abzunehmen, damit sie ihren Aufgaben nachkommen können. Auf der anderen Seite aber auch die Grenzsicherung aus ihrer nationalen Souveränität zu entnehmen und in supranationale Hoheit zu überführen, damit diese Staaten nicht mehr wie bisher gekennzeichnet eigenmächtig Politik gegen Berlin mit Flüchtenden machen können. Zweitens verhandelt Deutschland aber auch eine prinzipielle Frage seines europäischen Projekts an der Flüchtlingsfrage. Schließlich war am Zustandekommen des jetzigen Problems aus Berliner Sicht die Renitenz einiger EU-Außenstaaten mit beteiligt. Bei den Versuchen, die Lage mit Quoten neu zu regeln, haben sich vor allen Dingen die osteuropäischen Staaten, vor allem die sogenannten Visegrad-Staaten, Polen, Tschechoslowakei, Ungarn und so weiter, quergestellt.
Und auch Frankreichs Regierung macht der deutschen Diplomatie deutlich, dass sie nicht gewillt ist, die deutsche Definition eines Flüchtlingsproblems, dem sie sich unterzuordnen hat, einfach anzuerkennen und macht im Herbst 2015 anlässlich der Anschläge von Paris eine ganz neue Definition ihres jetzt globalen Problems eines Kampfs gegen den Terror geltend, von dem sie wiederum die europäische Solidarität aller anderen Staaten verlangt. Insofern gelingt der Berliner Regierung gar nicht so einfach, was ihr bei der Eurokrise gelungen ist, nämlich die bedingungslose Unterordnung aller anderen Staaten unter ihre Ordnungsvorstellung. Das liegt daran, dass diese anderen Staaten zwar vom Euroraum und vom Euro mehr oder weniger abhängig sind, das gilt aber eben nicht in der Flüchtlingsfrage und bei der für deutschen Interessenbewältigung der Flüchtlingsfrage. Insofern zeigen diese Staaten Deutschland an der Flüchtlingsfrage buchstäblich Grenzen auf und stellen sozusagen grundsätzlich in Frage, inwiefern sie sich überhaupt von Berlin oder Brüssel zu etwas zwingen lassen müssen. Souveränitätsverzicht, der einmal die Grundlage der Europäischen Union war, ein supranationales Staatenbündnis, aus dem alle beteiligten Staaten einen Teil ihres Hoheitsanspruchs abgeben, um aber als gemeinsames Kollektiv darüber einen Machtzugewinn und Reichtumszugewinn zu erzielen. Das ist meine Schlussfolgerung daraus. Diese Kalkulation geht offenbar für immer weniger Staaten auf und deswegen sind sie auch nicht mehr bereit, sich in der alten Form diesem Europa unterzuordnen. Das begründet im Übrigen auch das Starkwerden der Rechtspopulisten und Faschisten in Europa. Zu denen wollte ich ganz am Ende noch was sagen. Drittens sollen die Anrainerstaaten, also nicht in der EU, sondern jetzt mal an Libyen, Griechenland und so weiter gedacht, ihre Funktion, die Flüchtenden von Europa fernzuhalten, wieder wahrnehmen können, wieder besser erfüllen. Und das trifft in erster Linie wirklich die Türkei. Ich habe es vorhin schon ein Stück weit vorweggenommen, weswegen dann im Herbst 2015 eigentlich bis aktuell auf hohem Tempo diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei und zwischen der EU und der Türkei laufen, in deren Folge die Bundesregierung und Brüssel eigentlich sich ein Stück weit der Kriegsdefinition der Türkei angenommen hat, die westlichen Staaten der Türkei Recht geben, dass sie einen berechtigten Krieg gegen den Terror in ihrem eigenen Land führt. Mittlerweile sind über 250.000 Kurden im Osten der Türkei selbst auf der Flucht, herrscht in vielen türkischen Städten Ausnahmezustand, Belagerungszustand. Dem gibt sie Recht, um im Gegenzug die Türkei wieder dafür zu gewinnen, dass sie ihre Funktion bei der Beaufsichtigung, sagen wir es mal so diplomatisch, bei der Beaufsichtigung und Aufbewahrung der Flüchtenden übernimmt. Und in Libyen, in denen es zurzeit Folge des NATO-Krieges dummerweise zwei Regierungen gibt, versucht man wenigstens die eine pro-westlichere Regierung auch dazu für zu gewinnen, dass sie sich auf ein paar Prinzipien mit der NATO einlässt und im Gegenzug Unterstützung auf militärische Ausrüstung bekommt, um möglichst schnell die ungehinderte Abwanderung von Nordafrika nach Italien wieder zu unterbinden. Viertens übt die Bundesregierung dann auch eine gewisse Selbstkritik bei ihrer bisherigen internationalen Flüchtlingspolitik. Die Regierung sagt über sich selbst, sie hat bisher zu wenig den UNHCR finanziell unterstützt. Das war ein Fehler. Hätte man die Flüchtlingslager vor Ort mehr finanziell ausgerüstet, hätte man die unerwünschten Menschenmassen doch gleich da internieren können. In diesem Sinne wird die Entwicklungshilfe wieder angefahren und kriegt die Entwicklungshilfe eine weitere Funktion, nicht nur die Entwicklung dieser Länder zur Erschließung des Weltmarkts im Interesse der Bundesrepublik, sondern auch ihre Finanzierung als Elendsverwalter. Länder, die nicht unmittelbar Kriegsort sind oder total kaputt gehen, Fake State sind, sollen Elendsverwalter sein, damit die Meute irgendwie unter Kontrolle bleibt. Und schließlich unter der Parole Fluchtursachen vor Ort bekämpfen, tun die Bundesregierung auch als ganz wichtig, folgert die deutsche Regierung, dass mehr außenpolitischer Einsatz Deutschlands in aller Welt nötig ist. Einerseits wird den USA ein gewisser Vorwurf gemacht bei ihren Weltordnungskriegen im Nahen Osten. Vizekanzler Gabriel dezent, aber dennoch mal formuliert so, die letzten 10 Jahre der US-Nahostpolitik waren mehr Weltunordnungspolitik als Weltordnungspolitik. Man ist also mit den Gewaltleistungen der USA bei der Ordnung der Welt für den kapitalistischen Weltmarkt nicht mehr so zufrieden und sind deswegen zunehmend darauf, sich eigene Mittel zur Sicherung der eigenen Interessen oder zur Sicherung zumindest gegen unerwünschte Flüchtlinge zu verschaffen. Und dazu gehört die Aufrüstung der Bundeswehr, die bei dem, ich zitiere mal bürgerliche Presse, friedensverwöhnten Volk der Bundesrepublik schlecht ankommt. Und in Zeiten der Flüchtlingskrise allerdings diese beiden Punkte miteinander verknüpft werden, nach dem Muster, wenn ihr, Stichwort Nein zum Heim, diese Leute hier nicht haben wollt, dann müsst ihr aber zumindest für die Aufrüstung der Bundeswehr sein, die gestern ja auch in ganz neuem Maß von der Verteidigungsministerin von der Leyen mit einem Budget von, ich glaube, 150 Milliarden für die nächsten 10, 15 Jahre angekündigt wurde. Schlussfolgerung kurz. Hilfe für Flüchtlinge ist für Deutschland also ganz buchstäblich ein einziger Auftrag zu mehr deutscher Einflussnahme in Europa und weltweit. Und nach innen? Im Innern mobilisiert die Bundesregierung beträchtliche Mittel zur Registrierung, Verteilung, Unterbringung der Flüchtenden. Mit der Reform des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge einerseits und der Bundesanstalt für Arbeit und ihrer Personalunion in Form von Herrn Weise, Hans-Jürgen Weise, soll dabei ein erster Kollateralnutzen sichergestellt werden, nämlich dass die Flüchtenden, die zwar erstmal eine finanzielle Belastung sind, möglichst auch dem deutschen Arbeitsmarkt und dem Arbeitsmarkthunger deutscher Arbeitgeber, immerhin hat Deutschland eine gewisse Sonderkonjunktur in Weltkrisenzeiten, gerecht werden soll. Stichwort Fachkräfte, Hochqualifizierte oder die Unterschichtung des Arbeitsmarktes durch anspruchslose Menschen, die billig und willig sind und die doch angesichts ihrer Alternative Tod in ihren Heimatländern keine Ansprüche stellen sollen. Ergänzend dazu, nicht im Widerspruch, verschärft die Bundesregierung ihr gesetzliches Instrumentarium zur Abwehr und Abschreckung unerwünschter Zuwanderung. Mit einem parlamentarisch durchgepeitschten Paket von Neuregelungen, erstmal das sogenannte Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, werden die Asylverfahren, wie der Name schon sagt, erstens beschleunigt, Widerspruchsmöglichkeiten gegen Abschiebung stark eingeschränkt. Es werden Albanien, Kosovo und Montenegro, die Westbalkanstaaten, zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Nach Afghanistan soll nach den Worten des deutschen Innenministers zukünftig verschärft abgeschoben werden, weil es dort zwar auch kriegerische Regionen, aber auch viele Befriedete gibt. Dafür wirkt insbesondere die deutsche Bundeswehr. Schließlich sollen Asylbewerber mit, wie es dann heißt, geringer Bleibeperspektive. Da wird also der staatliche Entscheid vorweggenommen und gesagt, ihr habt doch eh keine Chance. Bis zu 6 Monate in Erstaufnahmeeinrichtungen festgehalten werden. Dort erhalten sie ausschließlich oder beinahe ausschließlich Sachleistungen, unterliegen einem Arbeitsverbot und der sogenannten Residenzpflicht. Das heißt, können sich nur im Landkreis oder Regierungsbezirk bewegen. Verstöße dagegen, zweimalige Verstöße zum Beispiel gegen die Residenzpflicht, werden mit sofortiger Abschiebung geahndet. Der Familiennachzug soll nach den neuen Gesetzentwürfen stark eingeschränkt werden. Geduldete, also Menschen, die keine Anerkennung als politisch Verfolgter nach Genfer Flüchtlingskonvention oder Artikel 16 Grundgesetz bekommen, die aber nicht abgeschoben werden können, mit Verweis, ihr Leib und Leben sind beeinträchtigt, müssen mit Leistungskürzung um 40% unter das bisherige vom Bundesverfassungsgericht festgestellte Existenzminimum rechnen und so weiter und so weiter. So geht also die gewünschte Sortierung von Asylberechtigten und unerwünschten Armutsflüchtlingen zukünftig schneller, ohne letzteren, so heißt es in dem Gesetz, von dem ich gerade rede, durch Fehlanreize Hoffnung auf ein Überleben in Deutschland zu machen. Schlussfolgerung, die zeitweise Aufnahme der Flüchtenden, Versuche, einen Teil von ihnen in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren und die gleichzeitige Verschärfung der Asylverfahren des Asylbewerberleistungsgesetzes und der Bemühen, die Außengrenzen wieder effektiv dicht zu machen, sind kein Widerspruch. Sie bilden vielmehr ergänzende, nicht sich widersprechende, sondern ergänzende Bestandteile einer deutschen Flüchtlingspolitik, die die eingetretenen Mängel vorwärtsdenkend europäisch im Interesse der Bundesrepublik neu regeln möchte. Letzter Punkt. Dann haben wir sogar noch zum Glück 3/4 Stunde Zeit für die Diskussion. Letzter Punkt, Willkommenskultur als geistig-ideologischer Akt. Also wovon ich bisher gesprochen habe, waren die sozusagen harten staatsmaterialistischen ökonomischen Kalkulationen im Umgang mit Flüchtenden. Die Willkommenskultur hat aber auch eine ideelle Ebene. Und diese ideelle Ebene der Willkommenskultur, die auch im Spätherbst 2015 ausgerufen wurde, bietet den öffentlich-rechtlichen Meinungsmachern einerseits viel Kollateralnutzen, meines Erachtens, bei der Definition eines modernen, zeitgemäßen Patriotismus und erfordert andererseits, und das macht zunehmend Probleme, beim deutschen Altvolk, bei den bisherigen Deutschen, zumindest bei einem Teil von ihnen, viel Umdenken, weil es sich diese Willkommenskultur zu eigen machen soll, aber das nicht will. Erstmal der Kollateralnutzen. Im Spätsommer 2015 Deutschland als Einig-Helferland setzt die Nation nämlich erstens in ein unendlich gutes Licht. Die Verfolgten und Bedrängten der ganzen Welt haben sich ausgerechnet Deutschland als Land ihrer Hoffnungen ausgesucht und mehr noch die Kanzlerin der Deutschen als sozusagen Retter in ihrer Not. Mit ihren Rufen Germany, Germany oder gleich Merkel leisten sie einen wesentlichen Beitrag sozusagen zu einem modernen patriotischen Selbstverständnis der Bundesbürgerinnen und Bürger als humanistisch unendlich guter Nation. Ein Teil der Bevölkerung, nämlich die humanistisch gestimmten Teile der Bevölkerung, beklatschen in der Folge die Flüchtenden auf Bahnhöfen, spenden Lebensmittel und Altkleider und sind von sich und ihrem Land als Helferland unendlich begeistert. Neben diesem neuen nationalen Wir-Gefühl nach dem Motto Deutschland hilft, Bild-Zeitung, wir helfen, ganze Kampagne, kann die politische Führung so zweitens einen Teil der Kosten zur Bewältigung des Flüchtlingsproblems auf das ehrenamtliche Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger abwälzen. Wie übrigens immer, wenn es um Elend in der entwickelten Marktwirtschaft geht und ehrenamtliches Engagement von Menschen, die einfach das Leid nicht sehen können oder humanistisch denken, natürlich gleich eine politökonomische Funktion hat, nämlich den Staat bei der Betreuung der unvermeidlichen Kollateralschäden seiner Politik zu entlasten. Angesichts der neuen deutschen Welle von Hilfsbereitschaft und Weltoffenheit der globalisierten Nationen kann die Regierung drittens die Zustimmung ihres Volkes für all jene Maßnahmen einfordern, die ich vorhin beschrieben habe und die ansonsten als herzlose Abschottungs- und Abschiebepolitik gekennzeichnet würden. Nach dem Muster, wenn wir uns schon um die wirklich Bedrängten kämpfen, ist es nur recht und billig, wenn man Menschen, die einfach nur arm sind oder Hunger haben, auch wieder außer Landes weist. Ein weiterer Kollateralnutzen liegt viertens darin, dass angesichts des von der Presse ins Bild gerückten Elends der Flüchtenden die ganz normale Armut in der Bundesrepublik, ganz normale Armut in Wuppertal sozusagen als nebensächlich erklärt wird, beschämt sein soll. Angesichts des existenziellen Not der Menschen weltweit, wer möchte sich da noch gegen Hartz IV auflehnen? Weil salopp formuliert, Sozialprotest in Deutschland, schämt euch, Schnauze halten. Vor allem anderen aber wendet sich die offizielle deutsche Willkommenskultur gegen die verbreitete Ausländer- und besonders eigentlich Flüchtlingsfeindlichkeit in den Reihen des eigenen Volkes. Mit Ausnahme einiger unverbesserlicher Rechtsextremisten akzeptiert dieser Teil der Deutschen zwar, akzeptiert, betone ich mal, durch viel Umerziehungsarbeit und einigen politischen Druck, dass die Zuwanderung von Ausländern im Prinzip unverzichtbar für den Standort Deutschland bzw. für dessen Wirtschaft ist, weil diese nun mal als Saisonarbeiter, Fachkräfte, Hochqualifizierte gebraucht werden. Das ist eigentlich mit der Änderung des Zuwanderungsrechts, mit einem neuen Zuwanderungsgesetz und Aufenthaltsgesetz durchgesetzt worden. Deutschland versteht sich mittlerweile als Zuwanderungsland. Und auch all jene, die nationalistisch denken und im Prinzip Vorbehalte gegenüber Ausländern haben, haben gelernt, dass Ausländer, man muss sie zwar nicht lieben, aber akzeptieren muss man sie schon, anzünden darf man sie jedenfalls nicht, weil auch Ausländer einen wichtigen Beitrag zur Volkswirtschaft leisten. Und insofern zwar keine Deutschen sind, aber für Deutschland gut sein können. Als Fußballspieler, als Saisonarbeitskräfte, als Wissenschaftler, was auch immer. Die erzwungene Toleranz gegenüber Menschen, die zwar keine Volksgenossen, aber immerhin sogenannte Auch-Menschen sind, weil sie der Volkswirtschaft dienen, will aber bei Flüchtenden nicht greifen, weil es sich da gerade um Ausländer handelt, die ja gar nicht aus ökonomischem Kalkül der Bundesrepublik in diese kommen. Und das rächt sich dann an den Flüchtenden. Die überlebenden Opfer des Kampfes um Weltmarkt und Weltmacht bilden als Flüchtlinge vielmehr die ärmste und ohnmächtigste Untergruppe der Ausländer, mit denen weder Staat noch Kapital so recht etwas anzufangen wissen. Der prinzipielle Grundsatzvorbehalt gegenüber Ausländern konzentriert sich daher gerade in einem toleranten Zuwanderungsland, das diese erste Lektion gelernt hat, nicht prinzipiell gegen Ausländer. Die können auch nützlich sein. Geht deswegen so hart gegen die Flüchtenden vor, weil die eben nicht nützlich sind. Insofern ist diese Flüchtlingsfeindlichkeit selber ein Resultat dieser schlechten, ausländerfreundlichen Agitation. Das liegt im Prinzip an, fasse es nochmal so zusammen und komme jetzt wirklich zum Schluss, an drei Dogmen, von denen nicht nur Rechtsextremisten und auch nicht nur die Pegida-Anhänger, sondern auch ganz normale Bundesbürgerinnen und Bürger, Studienräte und ihre Schülerinnen und Schüler überzeugt sind und überzeugt werden. Das erste Dogma heißt, dass die Vermehrung von Geld im Interesse von Unternehmen zwar tatsächlich in einer Marktwirtschaft stattfindet, aber eigentlich nur ein sinnreicher Mechanismus ist, um alle Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer in einer Volkswirtschaft anständig zu versorgen. Nach dem Muster, wenn jeder Marktteilnehmer an sich denkt, das ist legitim in der Marktwirtschaft, und an dem Markt das Optimum seiner eigenen Interessen versucht zu realisieren, dann ist durch die unsichtbare Hand des Marktes zugleich the wealth of nation, dem Wohl der Nation Genüge getan und damit jeder aufs Optimale in dieser Gesellschaft versorgt. Dieses weit verbreitete, ganz normale Dogma über Marktwirtschaft steht in harten Kontrast zur Wirklichkeit, in dem sich viele praktisch gar nicht so beglückt sehen, sondern unter Zeitnot leiden, Überbeanspruchung, gesundheitsbelastende Produkte, ihnen mit sogenannten Zivilisationskrankheiten Sorgen machen, Firmenpleiten, Arbeitslosigkeit, Niedriglöhne, steigende Mieten, Armut, Krisen und so weiter sollen ja zumindest einen Teil der Bundesbürger treffen. Wie muss man eigentlich, wenn man an diesem Dogma 1, was ich genannt habe, festhält, diese gesellschaftliche Wirklichkeit interpretieren? Man muss so denken, und so denken leider viele. Wo sind die Schuldigen? Wenn alle alles richtig gemacht hätten, Seiten in dieser Marktwirtschaft müssten doch eigentlich alle auch zu ihrem Nutzen gekommen sein. Deswegen muss es irgendwo böse Verbrecher, Egoisten, Schädlinge an dieser Gemeinschaft geben. Und das ist erst einmal rein ökonomisch die Deutung zum Beispiel von Bankern in der Eurokrise als Bankster, Bild-Zeitung, von Unternehmern, die entlassen oder deren Unternehmen pleite gehen. Das sind dann keine Manager, sondern Missmanager. Wenn Leute arbeitslos sind, dann liegt das nicht an der kapitalistischen Konkurrenz durch Rationalisierung, wo Entlassungen die Lohnstückkosten senken und damit Mittel des Erfolgs des Kapitalismus sind, sondern an den faulen Arbeitslosen, spätrömischer Dekadenz und so weiter und so fort. Die Bild-Zeitung im Übrigen verkörpert diese volkswirtschaftliche Logik immer. Indem sie alle Schaden bei allen Schadensfällen keine Ursachen kennt, sondern immer nur Schuldige. Die findet man oben oder unten. Zweites Dogma, wir leben in einer Republik. Res publica, Sache des Volkes. Ich bin jetzt nicht bei Volkswirtschaft, sondern bei der Volksherrschaft, Demokratie. Volksherrschaft ist die Herrschaft des Volkes über das Volk, zum Nutzen des Volkes. Die Regierenden sind Volksvertreter, die darauf mit ihrer Gesetzgebung achten müssen, dass diese kapitalistische Konkurrenz so beaufsichtigt wird, dass nicht der Egoismus des Einzelnen, sondern das Allgemeinwohl und damit, so ideologisch falsch, auch das Wohl aller berücksichtigt wird. Die Erfahrung mit der real existierenden Demokratie sieht dann wieder anders aus. Parallel zum ökonomischen Aspekt kommt dann der Staat doch häufig als unangenehmer Steuerstaat daher, baut Atomkraftwerke oder Endlager, wo man keine haben wollte, setzt einem Schulbedingungen und ein Bildungswesen vor die Nase, durch das man durch muss, was einem aber nicht gut tut und so weiter und so fort. Und auch hier wieder, wenn man an diesem zweiten Dogma festhält, wie muss denn dieses Regierungshandeln, wie muss das politische Handeln des Staates eigentlich interpretiert werden, dann sind die Volksvertreter offenbar gar keine Volksvertreter, sondern Volksverräter. Das ist der zweite faschistoide Rückschluss, der seine Ursache in diesen demokratischen Dogmen hat. Nehmt schon mal vor, die ganze faschistische Kritik ist nichts anderes als die Verlängerung der braven Dogmen, die normale Bürger über Volkswirtschaft und Demokratie haben. Ist eine kritische Verlängerung davon. Ja, dann haben wieder Politiker was nicht richtig gemacht. So sehr man die Polizei und Recht und Ordnung liebt, sieht man in der Staatsmacht, wenn sie praktisch wird, immer nur die Bullen. In diesem dummen Doppelbild. Drittes Dogma. Volkswirtschaft, Volksherrschaft, dritter Gedanke, Volksgemeinschaft. Demnach sind nämlich wir alle, das große Wir, das Bild-Zeitungs-Wir, das normale Politiker-Wir und das Wir der Bürgerinnen und Bürger. Zwar alle Konkurrentinnen und Konkurrenten verfolgen unseren Nutzen, natürlich, sind als Bürger Regierte und es gibt Regierende, natürlich, aber über alle Grenzen der Konkurrenz, der Klassen von Nutzen und Schaden hinweg sind wir vor allen Dingen eins, eine Gemeinschaft, die sich aus, so die Legende, gemeinsamer Sprache, Kultur, Herkunft, Werten, Abendland oder so, Schiller und Goethe begründen soll. Ja, und wenn man jetzt meine zwei vorherigen Punkte überlegt, nämlich gegen der Beteuerung von der Gemeinschaft und dem Allgemeinwohl, ist für den großen Teil der lohnabhängigen Mehrheit in der Bundesrepublik gar kein allgemeiner Nutzen abzusehen durch diese Form von Ökonomie und Herrschaft, sondern ihre Schädigung. Wenn man an den Dogmen festhält, sucht man also nach Schuldigen. Und dann sind die Schuldigen also einerseits bei den Volksverrätern da oben, bei den Faulen und Asozialen da unten, vor allem anderen aber bei denen zu suchen, die doch gar nicht zu diesem Volk, seiner Wirtschaft und seiner staatlichen Gemeinschaft dazugehören. Dem Ausland und den Ausländern. Und das ist deswegen die Grundlage des immer gleichen faschistoiden Rückschlusses. Wenn ich selber einen materiellen Misserfolg in der demokratischen Marktwirtschaft erleide, liegt das an Missbräuchern und Schmarotzern. Und als erstes suche ich die natürlich bei denen, die ohnehin nicht dazugehören. Gegen diesen Grundsatz hat man in der Bundesrepublik stark von oben agitiert, antirassistisch agitiert, Gewerkschaften, Parteien, Kirchen. Und zwar immer nach dem Muster, dass sie keins dieser Dogmen aus dem Verkehr gezogen haben, sondern immer gesagt haben, aber Ausländer sind auch Menschen, die zwar nicht zum Volk, aber der Volkswirtschaft nutzen. Und da dies bei Flüchtenden nicht der Fall ist, trifft die ganze Härte dieser Ausländerfeindlichkeit. Die Flüchtenden sind insofern sozusagen der Projektionspunkt dieses dogmatischen Denkens, was ich gerade gekennzeichnet. Gegen dieses Denken schreiten die Regierenden ein, auf bezeichnende Art und Weise. Ich zitiere nochmal Vizekanzler Gabriel in Heidenau, der sagt dazu nämlich, das ist undeutsch. Kritisiert diese faschistoiden Schlüsse also im eigenen Maßstab. Was anderes als Ausgrenzung und Verurteilung fällt den regierenden Patrioten nicht ein, weil sie diese Dogmen selber teilen und für äußerst nützlich. Kommt zum Fazit, Kurzform. Erstens, an der neuen deutschen Flüchtlingspolitik gibt es meines Erachtens nichts zu feiern. Zweitens, die Flüchtenden sind Ausdruck der Zerstörung weiter Erdteile im Interesse westlicher Unternehmen und Staaten. Drittens, die neue Flüchtlingspolitik sorgt sich nicht um die Nöte der Flüchtenden, sondern um die sachgemäße Verwaltung im Interesse, also die sachgemäße Verwaltung der Flüchtenden im Interesse der Verursacher weltweiter Not. Schließlich, für ihre Zwecke, für ihre Weltordnung Für ihre Konkurrenz sind Flüchtlinge und die dazugehörende Flüchtlingspolitik unvermeidlich. Diese Zwecke sind nicht unvermeidlich, sondern zu bekämpfen. Das war's. Schiffer-Nasseri@EFH, evangelische Fachhochschule-bochum.de